Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Dümmer als ein Sack Ziegel. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 204. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recki Reck im Freistaat Eifel. Erfolgreich nach seiner ersten Folge seines Polit-Podcasts am letzten Freitag. Wie geht's dir damit? Wie läuft's?
Ach ja, ich meine, die Ereignisse überschlagen sich, man kommt kaum hinterher.
Also du hast dein Polit-Podcast über Donald Trump, der ist jetzt wahrscheinlich täglich erschienen, gehe ich mal ganz schwer von aus.
Ja, dreimal täglich quasi, dreimal. Zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen.
Ja, sehr gut.
Ja. Ja, jetzt, dieser jetzt Spruch, den du da gerade gebracht hast, der war von Elon, ne?
Der ist von Elon Musk.
Von Elon, aber ich habe den im Original überhaupt nicht gehört und ich kenne den Ausdruck auf Englisch überhaupt nicht.
Welchen, also es gibt, der hat den ja an diesen, wer ist der, Navarro?
Navarro, genau. Mhm.
Und der hat den ja auch Peter Retardo genannt, was ja so viel heißt wie der zurückgebliebene Peter oder so, ne?
Ja, genau. Mhm.
Aber hast du mit, weil der hat das denn ja im Prinzip nochmal, also der hat sich ja dafür entschuldigt, für seine Ausdrucksweise, aber im Prinzip gegenüber, nur gegenüber den Ziegelsteinen, dass das gegenüber den Ziegelsteinen sehr unfair war.
Ach so.
Wie, aber was
meinst du? Fucking Idiot genannt?
Wer wen?
Hat Elon Musk den Navarro nicht auch fucking Idiot genannt?
Bestimmt. Kann sein, weiß ich nicht.
Das habe ich so auch irgendwie zwischendurch mitbekommen. Kann sein, dass er sich dafür kurz entschuldigt hat.
Aber meintest du jetzt gerade den Dümmer als ein Sack Ziegel gibt es nicht im Englischen?
Sack Ziegel, genau, diesen Ausdruck kenne ich nicht.
Also ich kenne den auch im Deutschen, ehrlich gesagt, nicht.
Nee, natürlich nicht.
Also was sagt man denn, dümmer als ein Stück Brot oder ein IQ wie ein Toastbrot oder so?
He's as stupid as a brick shithouse.
So, sowas vielleicht. Man weiß es nicht.
Ich muss da nochmal nachforschen, was der im Original gesagt hat.
Aber vielleicht hat er auch im Original gesagt, dümmer als ein Sack Ziegel und hat sich dabei versprochen.
Das kann natürlich sein.
Ja, also ja, wer da tiefergehend reingehen will, kann ja in dein Polit-Podcast. Ja, genau. Ansonsten fass doch mal ganz schnell zusammen. Du wolltest ja jetzt immer eine wöchentliche Zusammenfassung geben, was so passiert ist.
Ich dachte, du würdest jetzt die Titelmelodie vom Hofner im Weißen Haus.
Ach so, ja, dann bitte.
Es war einmal in einem weit entfernten Königreich ein Prinz, der bei seinem Volk für seinen Mut und seine Güte bekannt war.
Nee, Moment mal. Stopp. Willkommen, meine Damen und Herren, Kinder und Erwachsene, zu einem unvergesslichen Abend im Zirkus der Wunder. Wir präsentieren den Hofner vom Weißen Haus.
Diese Woche das größte Thema sind natürlich die Zölle.
Habe ich gar nicht mitbekommen, echt?
Hast du nicht mitbekommen?
Wie, Zölle?
Das ist ja so ein Wort, das ist ja hier bei uns in Europa, das gibt es ja gar nicht mehr irgendwie. Ne? Das habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr gehört, weil man braucht sowas ja eigentlich nicht mehr. Außer man importiert irgendwas aus China oder so. Aber selbst wenn du, keine Ahnung, irgendeinen Scheiß bei AliExpress oder Temu kaufst, das wird zollfrei importiert.
Naja, das geht. Je nachdem, was man da so bestellt, dann ja, muss man ja im schlimmsten Fall zum Zollamt und das abholen lassen.
Das ist mir vor 10 Jahren zum letzten Mal passiert. Da war ich irgendwie 2 Euro drüber und dann musste ich zum Zollamt.
Ich habe natürlich beruflich auch immer hier und da mit dem Zoll zu tun, weil wenn wir Equipment ins Ausland verschiffen und auch wenn wir das natürlich wieder mit zurückbringen, weil das ja unseres ist und gerne wieder mit zurücknehmen, müssen wir natürlich, wenn es außerhalb des Schengens-Abkommens ist, da auch mit Zoll hin und her dengeln. Und innerhalb des Schengens-Abkommens gibt es auch so Zollpapiere dafür, damit man auch das Zeug schön wieder mitnimmt und nicht im Ausland vertickt.
Blöde Frage, wie ist das bei EU-Staaten, die nicht im Schengen-Abkommen sind?
Ja, schlecht. Also du meinst Schweiz zum Beispiel.
Ja, oder Irland.
Nee, nein, Schweiz ist im Schengen-Abkommen.
Schweiz ist Schengen, aber nicht EU. Irland ist EU, aber nicht Schengen.
Richtig, das ist kompliziert, weil dann musst du auf andere Art und Weise dafür bürgen oder dafür Bürger Sorge tragen, dass du das Zeug wieder mit zurückbringst. Das ist gar nicht so einfach.
Okay.
Das heißt, da gehst du in aller Regel zu einer Bank, so spezielle Banken, die genau dafür sind, die dann für dich dafür bürgen, für den Neupreis des oder Zeitwert des ganzen Materials, keine Ahnung, was dann gut und gerne mal 100, 150.000 Euro sein können, dass du das auch wieder mit zurückbringst. Und diese Zollpapiere, die gelten dann weltweit und die legst du dann da vor Ort vor und diese Bank bürgt für dich.
Wow. Ich kann mich nur dunkel dran erinnern, so an die Zeit vor Schengen, als wir mit Band auf Tour waren und durch Belgien und die Niederlande nach England gefahren sind, da mussten wir quasi überall so eine Inventarliste vorlegen. Also mit jedem Kabel, das wir im Bus hatten. Mhm. Nicht, dass sie das großartig gecheckt hätten, aber du musstest diese Liste vorlegen.
Im Zweifel war das sowas. Mhm. Carnet ATA heißt das.
Ja, ja, genau. Irgendwas mit Carnet.
Ja, ja, genau.
Ja, ja, und
das Geile ist, also tatsächlich, die meisten Länder sind total überfordert, wenn man mit diesem Carnet da einreist. Weil in aller Regel passiert diese Aktion ja am Flughafen, dass du dann da hingehst zum roten Ausgang am Flughafen und sagst, hier, Achtung, wir brauchen hier einen Stempel von euch, wir reisen jetzt mit dem Zeug ein. Mhm. Irgendwann nach der dritten, vierten Reise, wenn du mit Equipment reist, weißt du, wie du den Zollbeamten erklärst, was die wo ausfüllen müssen. Weil die, kann es ja nicht unnormal sein, dass man mit so Papieren ankommt, aber jedes Mal geben die einem das Gefühl, diese Papiere zum ersten Mal zu sehen. Tja. Und die Schweizer geben einem immer das Gefühl, da überhaupt nichts mit zu tun zu haben zu wollen. Die sagen, ja, das interessiert uns doch nicht. Und dann musst du den Schweizern erklären, dass das sehr wohl interessant für die ist, ob man das Zeug jetzt bei denen im Land verkauft oder nicht. Und auf dem Rückweg ist genau das Gleiche. Also du fährst zur Grenze, da unten, wie heißt der Grenzübergang?
Du meinst bei Basel da unten?
Genau. Also du fährst mit dem Auto zur Grenze, musst an der Grenze anhalten, aussteigen, mit den Papieren zum deutschen Zoll gehen, da quasi das Equipment ausreisen. Dann gehst du mit deinen Zetteln über die Straße, über die Autobahn, auf die andere Straßenseite der Autobahn, gehst zu den Schweizern rein, führst das Equipment dort ein, musst denen also erklären, was die machen müssen, und dann steigst du ins Auto ein und fährst weiter. Wenn du wieder zurückfährst nach Deutschland, dann gehst du erst zum Schweizer Zoll, sagst, guten Tag, wir wollen wieder raus, und dann läufst du wieder über die Autobahn auf die andere Straßenseite und gehst zu den Deutschen und führst das wieder ein. Und jetzt wehe dem, der vergisst, das in der Schweiz auszuführen, aber in Deutschland nicht wieder einzuführen. Mhm. Oh, oh, oh.
Hm. Ja, ich sag ja, Schengen ist schön.
So, ich schworf ab, Entschuldigung. Ja, kleiner Zoll Ausweg, Umweg.
Unser großer König von Amerika, der hat von Schengen natürlich noch nie gehört. Der hat ja quasi Zölle jetzt als Mittel der Erpressung gegen alle verhängt. Erstmal grundsätzlich 10% gegen alle. Und dann hat er anhand einer Rechnung, die er sich anscheinend selber ausgedacht hat, oder sein komischer Navarro-Kollege, eine Rechnung, die kein Experte nachvollziehen kann, also das ist eine Fantasierechnung, hat er sich für jedes Land noch einen zusätzlichen Zollsatz ausgedacht. Es geht ihm aber dabei nicht um den Ausgleich eines Handelsdefizits, wie er immer sagt, sondern einfach irgendwie Bestrafung und Rache. Weil das hat ja alles kein Hand und Fuß. Und das
die EU ist doch nur gegründet worden, um die USA wirtschaftlich in die Knie zu zwingen.
Über den Tisch zu ziehen, genau.
So.
Genau. So.
Und außerdem ist doch unsere Mehrwertsteuer, sind doch versteckte Zölle.
Ja, ja, natürlich. Das hat er auch noch nicht verstanden, dass die Mehrwertsteuer quasi der Endverbraucher zahlt und nicht der Importeur oder der Exporteur. Das ist totaler Blödsinn. Ja, und dafür zerlegt er jetzt quasi die komplette Welthandelsordnung und sein eigenes Land. Herzlichen Glückwunsch. Aber das Geilste ist, zu den Bestraften gehören auch Pinguine und Seehunde.
Ja, habe ich mitbekommen. Aber das war doch vor, weiß nicht, Dienstag war das doch so ein großer Aufreger oder so ein belustigender Fakt. Mhm. Ja. Dann kam aber doch irgendwann, kam doch quasi sogar mehr oder weniger eine Erklärung dafür, warum dieser, was ist das für ein Land nochmal?
Ja, mehrere. Also zum Beispiel, ein Beispiel habe ich gefunden, da sind ist die Inselgruppe der Heard und McDonald's Inseln im südlichen Indischen Ozean, komplett von Menschen unbewohnt.
Genau, es geht darum, dass da nur Tiere drauf wohnen, aber die trotzdem bezollt sind, ne?
Genau, genau. Und dann zum Beispiel die Norfolk-Inseln, ist glaube ich Südsee, da werden 29% Zoll erhoben, aber die, da wohnen 2000 Menschen und ich habe ein Interview mit irgendeinem Geschäftsmann da gelesen, der sagt, wir exportieren gar nichts.
Ich glaube, die
quasi Selbstversorger.
Ich glaube, die Erklärung, die nachgereicht wurde dazu, ob die jetzt stimmt oder nicht, war sowas wie, um zu verhindern, dass andere Staaten dann über diese Länder dann reimportieren und das darüber abwechseln.
Ja, weiß ich nicht. Der Zugang zu den Heard- und McDonald's-Inseln ist zum Beispiel verboten. Also da kannst du jetzt nicht einfach mit dem Frachtschiff irgendwie umpacken.
Ach, die haben auch gar nicht so einen großen Hafen, ne?
Nö. Um nicht zu sagen, gar keinen. Aber es wird jetzt noch, es wird noch besser, weil soeben kam die Nachricht rein, dass diese hohen Zölle jetzt alle für 90 Tage wieder ausgesetzt werden. Mhm. Weil angeblich alle mit Trump einen Deal machen wollen. Er hat sie alle in die Knie gezwungen und die kommen, aber die brauchen jetzt Zeit, um mit allen so einen Deal zu machen.
Wer sind denn jetzt die? Die Chinesen?
Ja, alle außer China. Alle außer China. Mhm. China ist nämlich jetzt zusätzlich noch bestraft worden und der Zoll auf Industriewaren aus China beträgt nun 103%.
Ja. Das war ja jetzt gestern Mittag quasi.
Genau.
Kurz bevor unsere deutsche neue Regierung sich beschlossen hat, vielleicht.
Kurzzeitig hat die EU ja auch noch Trump angeboten, pass auf, lass uns alle Zölle fallen lassen und wir machen 0% hin und zurück. Da hat Trump sich nicht drauf eingelassen.
Der versteht das Spiel ja gar nicht.
Nee.
Also wenn man das, also andersrum, der denkt ja, das ist ein Spiel, das mit den Zöllen. Der versteht ja gar nicht, was das für einen Ursprung dessen hat. Und die, ich weiß nicht, jetzt haben wir heute Donnerstag, ich habe gehört, es gibt Tendenzen, dass bis Ende der Woche so ein iPhone $2000 in den USA kosten könnte. Mhm. Weil die haben ja jetzt letzte Tage noch LKW-schiffweise iPhones in den USA importiert. Weil diese ganzen Hersteller, was wir ja letzte Woche schon hatten, die ja gar nicht in den USA produzieren, die haben natürlich jetzt in den USA ein totales Problem.
Und nicht nur was iPhones angeht, sondern so ziemlich jede Branche,
die Industrie. So ein iPhone steht herstellt. Jetzt natürlich aber sehr stellvertretend für sehr, sehr viel anderes Zeug. Mhm.
Aber unter anderem auch Teslas. Teslas werden zwar in den USA gebaut, aber ich glaube, ich weiß nicht, 60% der verarbeiteten Teile kommen auch aus Übersee.
Ach, meinst du, vielleicht hat sich deswegen der kleine Elon jetzt überlegt, nicht mehr.
Ja, genau, deswegen war der ja sauer. Deswegen war er ja etwas ungehalten.
Ich verstehe das aber alles nicht. Ne? Das war doch auch am Wochenende oder Anfang der Woche diese Meldung, sogar als Tagesschau-Push-Mitteilung kam er sogar, dass Elon Musk sich jetzt aus dem Beraterpool von Trump eventuell entfernt.
Ja, ja.
Eventuell im Mai entfernt. Wo ich mir denke, was, wenn jetzt selbst die Tagesschau das als Push-Mitteilung mir schickt, dass der sich eventuell im Mai raus... Also wenn das eine Eilmeldung ist, ne?
Ja, ja. Und das war ja anscheinend eine Ente, weil das ist vom Weißen Haus dementiert worden.
Ach, ist das offiziell so?
Ja.
Habe ich gar nicht mehr verfolgt, diese Eilmeldung von der Tagesschau.
Das kam irgendwie daher, dass nämlich ursprünglich die Aufgabe von Elon Musk als Chef von Doge für 130 Tage vorgesehen war. Mhm. Und das ist dann irgendwann im Mai vorbei und wir werden sehen.
Wir haben ja, es gibt ja für diese Rubrik, der Hofner vom Weißen Haus, gibt es ja ein Intro, ne?
Ja.
Und es gibt ja kein Outro. Aber ich finde, wir könnten diese ganze Zollgeschichte am Ende, oder diese Trump-Geschichte am Ende immer zusammenfassen lassen.
Ja.
Und wer ist dafür besser geeignet als, komm, wir lassen das einfach mal zusammenfassen.
Ja, also mir war sofort klar, wenn ich also hier den, stell mal sich vor, also.
So.
Perfekt.
Perfekt. Jetzt wissen wir es Bescheid.
Ja, man kann es nicht effizienter auf den Punkt bringen.
Ja.
Der Karl wieder. Ich habe übrigens, wollte ich mal so erzählen, ich habe die Tage meine alljährliche Abrechnung für ein Album bekommen, das ich vor Urzeiten mal produziert habe.
Mhm. GEMA-Abrechnung oder was?
Das ist die meine vom also Label-Tantiem als Produzent. Mhm. Das große Du von Ina Müller und ich kann mich zur Ruhe setzen. Mhm. Für über 71.000 Streams habe ich 21,80 Euro erhalten.
Moment, aber über wen wird das erhoben? Quasi, also was ist das für eine Geldsammelstelle, die das an dich dann auszahlt?
Als Produzent bist du am Verkauf beteiligt. Mhm. Und ich hatte 50% der Produzententantiemen an diesem Album. Mhm. Das heißt, von jedem, also früher, als es noch CDs gab, quasi, habe ich ich kann ja gar nicht sagen, welcher Betrag das pro CD war, aber das ist irgendwie auch festgelegt. Es gab irgendwie so Standardverkaufspreise, an denen das dann festgelegt wurde, egal zu welchem Preis die CDs verkauft wurden. Und heute beim Streaming ist das noch alles komplizierter. Ich habe mich da gar nicht mehr eingelesen, weil bei 21,80 Euro, ich meine, das ist doch so geil.
Aber nicht, dass sie sich verrechnet haben. Wären eigentlich 21,85 Euro.
Ja, und vor allem, ich habe eine extrem lange Liste bekommen von all den Plattformen und all den Songs, die auf dem Album sind, die alle gestreamt wurden. Das ist sind tausende von Zeilen natürlich.
Ach, das ist schon richtig dokumentiert, oder?
Ja, das ist richtig. Also quasi, ich kann es in eine Excel-Tabelle überführen aus diesem Abrechnungsprogramm. Mhm. Und so habe ich dann tatsächlich unten mal die Summe gezogen, wie oft das tatsächlich gestreamt wurde. Und das waren diese über 71.000.
Krass. Mhm. Also was ja jetzt einfach auch nicht ganz wenig ist, ne?
Nee, ist nicht wenig. In einem Jahr.
Ja, ist jetzt auch nicht so unglaublich viel. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass diese CD, die, wann ist die produziert worden?
Boah, 12 Jahre her.
So, dann ist die, also länger. Wenn die CD jetzt heute da noch irgendwo so leicht anverstaubt im Wohnzimmerregal steht, wird die ja, ich würde sagen, weniger sogar gehört.
Ja.
Oder weniger Titel, also es werden weniger als 71.000 Titel angespielt, weil die Ina Müller CD von damals aus dem Regal geholt wird, einmal so abgestorben wird. Glaube ich nicht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass durch das Streaming die effektive Hörzahl sogar höher ist. Natürlich nicht die Ausschüttung, aber die Hörzahl.
Mhm. Auf jeden Fall. Also insofern klingt 71.000 ziemlich geil, aber dafür, dass du irgendwie nur Bruchteile von einem Cent pro Stream kriegst, kommen da irgendwie 21,80 Euro mal raus.
Ja gut, aber dann kommt es hier, dann kommt es da und dann schwupps bis bei 80 Euro am Monatsende. Und dann kannst du schon ins Kino mit Popcorn und große Cola.
Auch. Ja, große Cola. Ja, so ist das. Also, ich bin beeindruckt.
Ja, pass auf, komm, dann lass uns direkt an der Stelle mit Musik weitermachen.
Jo. Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
Weil ich hatte ja letzte Woche angekündigt, Musik mitgebracht zu haben, wo ich erstmal nochmal gucken muss, was das genau ist und mich damit schnell nochmal rein beschäftigen, weil ich mir das nur als Tipp habe, mit in die Sendung nehmen lassen.
Ja, genau.
Vielleicht sagst du jetzt auch, ja, selbstverständlich, kennt man ja. Aber weißt du, von wem der 1968 erschienene Hit Azzurro ist?
Azzurro. Hm. Oh Mann, der ist so oft gecovert worden.
Ja, aber dieser Azzurro. Der ist im Original nämlich von Adriano Celentano.
Ich habe gerade nach dem Namen gesucht, genau.
Ja. So. Sei das seines Zeichens, wie gesagt, italienischer Sänger, Schauspieler und irgendwie ja auf eine Art und Weise auch so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Konzeptkünstler, aber ja schon sowas.
Ja, der hat ziemlich viel wildes Zeug gemacht. Also auch, heute würde man wahrscheinlich auch Comedian sagen und so.
Ja, genau, also ich habe mal so diese Filme ergoogelt, die der so gemacht hat, also das, dieser 70er Jahre Humor.
Ja, klamaukig irgendwie.
Also das war so die Zeit, wo es hier dann wahrscheinlich so Heinz Erhardt und so gab. Mhm. Da gab es natürlich in Italien gab es dann vielleicht solche Adrianos da oder wie auch immer. Adriano lebt auf jeden Fall noch und macht auch bis heute irgendwie noch Musik, aber der hat damals einen Titel rausgebracht, der den etwas sperrigen Namen hat. Ich muss mal auf meinen Zettel gucken. Prisencolinen Sinainquisol.
Klingt nach einem Medikament.
Also Prisencolinen Sinainquisol von 1973 habe ich mitgebracht. Und das ist ein Titel, mit dem der richtig internationalen Erfolg dann auch hatte. Und der Text ist gar kein Text, sondern das ist...
Ach, ich weiß es.
Ein reinstes Kauderwelsch, was Englisch klingen soll.
Genau, ja.
Und wirklich, wenn du, ich bin ja jetzt ein Mensch... Ich höre ja nicht, also habe ich ja schon oft hier erzählt, ich höre ja nicht auf Texte. Mhm. Und ich höre nicht zu. Also ich kann es auch Tschechisch singen und ich würde es wahrscheinlich nicht merken. Und jetzt in dem Fall, ich hätte es nicht gemerkt, dass es gar keine Sprache ist, ne? Weil das ist auch, das ist ja jetzt auch gar nicht so, so komplett ausgedacht, sondern es ist schon so, dass man denkt, also das soll halt, es klingt wie Englisch. Und das ist ja auch tatsächlich mit noch so einer Frau in der Zweitstimme. Im Refrain. Und es ist auch jetzt nicht so dann irgendwas dahin gesagt, sondern wenn man sich Videos anguckt davon, der hat den Text schon auswendig gelernt auch, ne?
Ja, ja.
diesen Nicht-Existenten. Und ja, das ist so, also es ist schon sehr albern, aber schon auch so ein bisschen was von von Kunst, sagen wir mal so. Ja. Dachte ich, packe ich mal mit drauf, weil der Titel ist jetzt gar nicht so unfassbar nervig. Kann man einfach mal so weghören.
Ne, Celentano war echt lustig, muss man sagen.
Ja, und neben Azzurro, irgendwie, ich hatte jetzt keinen Bock, diese italienischen Titel. Es gibt mehrere Titel, echt, die man ja von dem kennt. Ne?
Mhm. Ja, ja.
Ja, und kleines unnützes Beiwissen: 1999 wurde der Asteroid 6697 nach Celentano benannt. Hm. Also, der hat auch einen Asteroid, der so heißt wie er.
Siehst du? Habe ich nicht.
So. Ja, kommt auf die Liste.
Ja. Ich habe leider wieder einen Todesfall zu beklagen.
Auf was?
Sogar einer, der mich ein wenig touchiert, möchte ich sagen. Mhm. Der mit nur 70 Jahren ist Clem Burke gestorben. Der Drummer und ein Gründungsmitglied von Blondie.
Ah, okay.
Der auch unter anderem für die Eurythmics viel getrommelt hat. Mhm. Und deswegen habe ich heute einen Blondie-Song mitgebracht von 1978. War keine Single, ist aber ein hübscher Song und so ein bisschen 60er-Jahre-mäßig irgendwie. Und man hört Clem Burke trommeln. Zum letzten Mal.
Welchen Titel hast du denn mitgebracht? Also
Sunday Girl.
Sunday Girl.
Okay. Sunday Girl.
Aber kennt man wahrscheinlich jetzt nicht als Radiotitel.
Ich sag mal, gehört zu den 20 bekanntesten Blondie-Songs.
Dann wird man den vielleicht kennen. Jetzt musst du aber trotzdem nochmal erklären, warum dich das jetzt mehr berührt als andere Songs der Woche, die du mitbringst und in aller Regel dann ja auch Todesfälle sind. Also normalerweise sind die Menschen tot.
Oft hier. Ja, weil ich bin großer Blondie-Fan und bin auch großer Fan des Schlagzeugers. Mhm. Der immer sehr verrückt getrommelt hat. Obwohl, als Blondie das erste Album angefangen hat, war der ziemlich schlecht, aber die haben so lange geübt, bis das dann geklappt hat. Aber innerhalb kürzester Zeit wurde der richtig gut und hat dann auch überall als Studio-Drummer gearbeitet. Einfach cooler Typ.
Ja, dann haben wir doch was Lustiges und was Cooles heute auf der Musikliste.
Jo.
Wenn ich mich nämlich erinnere, hatten wir das schon lange nicht mehr.
Das ist wohl wahr.
So, wo wir jetzt schon im großen Universum der Künste sind, will ich kurz nochmal anmerken, dass ich nicht verstehen kann, dass Carlos Rambaldis Werk nicht bei Sotheby's versteigert wurde.
Wer ist das denn?
Das ist auch schon wieder, ich bin heute, sehr italienisch unterwegs. Ich werde dich wahrscheinlich gleich noch was über Pasta fragen. Es ist ein italienischer Special Effects Künstler, der die Filmfigur oder den Auftrag hatte, die Filmfigur E.T. zu modulieren und zu bauen und zu entwerfen. Mhm. Steven Spielbergs Film aus den 80ern oder 89 bestimmt oder so. Und von dieser E.T.-Figur gibt es in Gänze, so in der Größe, nur 3 Stück. Und 2 davon sind im Privatbesitz, man weiß nicht genau wo. Einer davon ist da, war jetzt bei Sotheby's zur Versteigerung. Man hat zwischen 6 und 900 Millionen Dollar erwartet.
Wow.
Wer hat ersteigert? Keiner. Keiner will E.T. haben. Keiner will E.T. haben. Und ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht müssen wir da irgendwie gucken, dass wir mit dem Preis runterkommen.
Ja, sollen wir mal ein Angebot machen?
Ja, weil das ist mir ein Schnuff zu viel. Ja. Aber ich hätte ja schon, ich muss echt sagen, ich hätte schon Interesse, mir E.T. in die Ecke zu stellen.
Ja, würde ich auch. So in die Kellerbar oder
ja,
ins Bad oder so.
Jetzt, also wie gesagt, also diese 6, ich weiß, keine Ahnung, Sotheby's ist ja schon auch ein Auktionshaus. Ne? Das heißt, ja, ich glaube jetzt nicht, dass sie wie bei eBay bei 1 Euro anfangen.
Nee, aber glaube ich auch nicht. Aber vielleicht können wir meine Tantiemen investieren.
21,80?
Ja.
Ja. Also wir können es auf jeden Fall mal anbieten. Bei solchen Sachen würde ich mich nicht mehr, weil irgendjemand muss ja gesagt haben, nee, für den Preis geben wir es nicht her. Mhm. Sondern jetzt steht es irgendwo und wird immer teurer und staubt einfach ein. Ich weiß nicht.
Ja, ich weiß auch. Also in so einem Auktionshaus haben die ja ein Mindestgebot. Unter dem geht das nicht weg.
Ja gut, aber hier Carlos Rambaldi oder seine Verwalter müssen ja gesagt haben, unter dem Preis geht es nicht weg. Mhm. Aber warum? Weil ob man jetzt 900 Millionen, 600 Millionen oder sagen wir mal nur
21,80 Euro.
Habe ich Millionen gesagt? Ich meine natürlich 1000, ne?
Ach so.
Weil sonst wäre es ja auch einfach eine Milliarde, also knapp eine Milliarde für so eine Figur wäre jetzt auch ein bisschen viel. Also es ist natürlich kein, also es geht um Millionen, 1000, mein Gott.
Also 600 bis 900.000 war der erwartete Preis.
Überlegst du gerade, ob du dir das jetzt doch leisten kannst?
Ja, so komme ich ja mit meinen Tantiemen nah dran.
Stimmt, so bist du auf jeden Fall näher dran als...
Genau. Ja. Vorher war das ja aussichtslos.
Ja, ich bleibe auf jeden Fall dran. Ich hätte gerne E.T. im Wohnzimmer stehen.
Ja. Ja, kümmere dich drum.
Gut.
War E.T. eigentlich, ich habe den Film selber, glaube ich, nie gesehen, aber war E.T. ein Kinderfilm oder...
Also ich bin gerade unfassbar schockiert, dass du den nie gesehen hast.
Nein, ich glaube nicht. Ich weiß, wie der aussieht, aber den Film, glaube ich, habe ich nie gesehen.
Oh Gott, ich bin gerade sehr, sehr schockiert. Naja, so, pass auf. Also da kommen wir später nochmal zurück, wie wir dich dazu verpflichten, E.T. zu gucken. Tja, Kinder, ja, wahrscheinlich. Naja, so, weißt du, so Steven Spielbergs. Ist Jurassic Park ein Kinderfilm?
Habe ich auch nicht gesehen.
So. Also, sagen wir mal, das ist schon Familienunterhaltung, wobei E.T. natürlich auch so ein bisschen in Richtung Drama geht. Mhm. Und, ja.
Also, war aber schon ein Außerirdischer zum Liebhaben.
So ein bisschen schon, ja. Mhm. Also im Prinzip nicht, weil die ganze Welt findet ihn ja scheiße. Es geht unterm Strich geht's um eine Freundschaft zwischen einem Außerirdischen und einem kleinen Jungen. Mhm. Und alle sind natürlich gegen die Welt.
Okay. Da war auch noch irgendwas mit einer Katze.
Da war auch was mit einer Katze. Nein, aber tatsächlich, der ist, also ich habe den, das ist noch nicht ganz so lange, ich würde mal sagen, vor 3 Jahren oder so habe ich den nochmal gesehen und der ist natürlich wie so End-80er, Anfang 90er Filme schwierig altern, so, ne, weil das einfach mittlerweile ja schon echt lange her ist, sehr lange her ist. Kann man den aber noch machen? Der Humor ist vernünftig, also man kann auch hier und da mal schmunzeln und du stehst ja im Moment so auf so Schmunzelfilme. Ja. Ne? Also keine Komödie, aber wo man was zu schmunzeln hat. Und das, das kann man da schon tun.
Und an welcher Stelle muss man dann weinen, wenn die Katze stirbt oder der Junge? Oder?
Ich, dadurch, dass du dir den jetzt angucken musst, werde ich jetzt nicht spoilern.
Okay.
Also du kannst ja mal Leute in deinem näheren Umfeld über den Film befragen, ob sich das lohnt, den zu gucken oder nicht.
Okay. Ich habe viele solche Klassiker nicht gesehen. Was ich gesehen habe, ist Dirty Dancing.
Ja, gut. aber auch nur, weil du poppen wolltest wahrscheinlich, ne?
Nee, ich weiß gar nicht. Es war auch so, also vor vielleicht 20 Jahren lief das im Fernsehen und ich bin da hängen geblieben. Weil ich das noch nicht kannte, aber alle haben damals in den 80ern darüber geredet.
Gut.
Und so habe ich dann ein bisschen mitgewippt.
Ich habe letztens irgendwo so eine geile Theorie gehört. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wann die Titanic gesunken ist, ne? Dann würdest du was sagen?
18?
Oh, also ja, du hast ja wahrscheinlich auch nicht gesehen, den Film, ne? Hast du ihn doch gesehen?
Doch, habe ich gesehen.
Also die Titanic ist 1912, am 14. April 1912 ist die gesungen. Und das ist so witzig, weil ich glaube, ich meine, am Ende des Tages, es war das größte Schiff zu der Zeit auf der Welt. Und es ist ein Film drüber gemacht worden. Wäre der Film damals nicht produziert, von James Cameron produziert worden, wüsste heutzutage ja kein Arsch, wann die Titanic gesunken ist. Und wahrscheinlich wäre das ja auch maximal so eine NTV-Doku nachts um 1:30,
ja,
wo man mal dran hängen bleiben würde oder auch nicht.
Wie es die gibt über das Schwesterschiff Lusitania, das irgendwie kurz vorher oder so gesunken ist.
Vorher oder danach? Ich glaube danach.
Oder danach, kann auch sein. Also irgendwie Monate vorher oder nachher.
Ja, genau, aber einfach dieser Fakt, dass heutzutage jeder weiß, wann dieses dumme Schiff gesunken ist. Mhm. Ist schon so ein Nebeneffekt, den hätte sich James Cameron damals nicht gedacht, glaube ich.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Gut, aber da waren wir ja schon auch, bitte, ich jetzt nachhaltig nochmal, ich sage es Ihnen, der hätte nicht in das Museum gehen. wenn man weiß, wann der gesungen ist, nicht in das Museum gehen. So, jetzt schwoffen wir schon wieder ab. Wo waren wir denn jetzt gerade stehen? Bei Filmen? Nee.
Titanic, E.T.
Ja, so, über E.T. kam man da dran, richtig.
Dirty Dancing, E.T., ja. Also, warum eigentlich E.T.? Ach so, wegen der Auktion. Ja, verstehe.
Okay, jetzt nächste Fachfrage. E.T. wird ja geschrieben.
Ja.
Was bedeutet das?
Ich habe nicht die. Ach, Moment, extraterrestrisches Dingsbums irgendwie. Ne?
Richtig. Richtig.
Das habe ich jetzt geraten, weil macht Sinn irgendwie.
Gut, kannst du uns ja nächste Woche von erzählen, wie du ihn fandest?
Weiß nicht, ob ich das schaffen werde.
Ich werde einfach danach fragen und dann kannst du ja irgendwas mir über den Film erzählen. Mal gucken, ob es stimmt.
Vielleicht kann sich da ja auch sonst keiner mehr dran erinnern.
Oder auch so.
Ist ja lange her. Ich habe noch einen anderen Film gesehen. Und zwar am Montag. Das ist mein Tipp der Woche.
Okay. Achso, du wartest auf.
Ja.
Der Woche.
Ich war mal wieder im Dorfkino und montags laufen da ja immer so, so Programmkinofilme und manchmal auch original mit Untertitel etc. etc. Und da habe ich jetzt Mutiny in Heaven gesehen, eine Doku über Nick Caves frühe Jahre.
Aha, habe ich schon gehört.
Ganz gut gemacht. Ist natürlich was für Leute, die sich so für die Post-Punk-Ära interessieren.
Erklär mal eben gerade, wenn Nick Cave war, für die, die den nicht kennen.
Also Nick Cave ist, sagen wir mal, in aller Munde gewesen, als er mit Kylie Minogue zusammen ein Duett gesungen hat. Where the Wild Roses Grow. Kennt wahrscheinlich jeder. Mhm. War zu der Zeit ein relativ bekannter, aber durchaus Independent-Künstler. Und seine Anfangszeit war mit der, also der kommt ja aus Melbourne, Australien, seine Anfangsjahre waren mit der Post-Punk, ja, abgefahrene Band namens Birthday Party.
Ich versuche gerade parallel herauszubekommen, welchen Song von Nick Cave wir schon mal auf die Song des Tagesliste von Verkocht und Abgedreht gepackt haben.
Ich kann das sagen, dass du mal einen mitgebracht hast.
Ja, definitiv, aber ich. Hier, ich habe ihn gefunden. Zusammen mit dem Bad Seeds, Long Dark Night war es nämlich.
Ah, ja, ja,
ja. Ja.
Schön, auf Film. Also schön im Sinne von historisch interessant, wenn man sich für Musik interessiert. Aber schöne Musik ist es nicht. Also das ist,
läuft der jetzt aktuell im Programmkino oder ist das da so ein Film, der vor ein paar Jahren mal lief und der jetzt mittlerweile auch bei...
Nee, das ist ein aktueller Film.
Dann muss man gucken, wo man den dann bald streamen kann, weil man kann ja nicht alle nach Nettersheim in dieses kleine Kino da kommen.
Er wird
ja pickepacke voll.
Ja. Und das Kino hat nur 42 Plätze.
Du hast doch, wollte ich dich eben mal fragen, du hast doch mal die Aktion kürzlich gestartet, die Leute aus dem Kino dann ins Restaurant zu locken mit Strips.
Noch nicht gestartet, das werden wir nach Ostern machen.
Ach, nach Ostern erst. Mhm.
Dafür haben wir so auch Flyer und Poster drucken lassen und so und da wollen wir mal so eine Aktion starten und gucken, ob die Leute nach dem Abspannen noch für Wein und ein paar Kleinigkeiten ins Restaurant kommen, weil das Kino ist ja nur 13 Meter entfernt.
Ja, ich meine, du kannst ja auch mit so einem Nachtclub dann machen. Weißt du, mit so einer blinkenden roten Leuchtreklame draußen, dass man gar nicht dran vorbeigehen kann, wenn man aus dem Kino kommt.
Das ist eine sehr gute Idee.
Jetzt gibt es da bestimmt irgendwo bei eBay oder so, so eine alte Neon blinkende Leuchtreklame.
Ja, ja.
Die einem so den Weg weist.
Kaputt blinkende Neonröhre.
So aus Neonröhren, schematisch dargestellt, so eine lassiv da liegende Frau.
Ja, genau.
Gab es da, glaube ich, immer. Mit
einer Zigarette und Zigarettenspitze.
Genau, und roten Herzen auf den Brüsten.
Genau. Ja, so Reeperbahn-mäßig.
Wie geht das hier gerade in eine ganz falsche Richtung, aber ich fände es für den Freistaat Eifel sehr witzig.
Ja. da würde ich mal bei eBay Kleinanzeigen gucken.
Ja, wo wir direkt auch schon bei meinem Tipp der Woche wären.
Ja.
Ich hatte dir das letzte Woche schon privat erzählt. Ich habe letzte Woche angefangen, in der Firma, im Büro und überall zu entrümpeln und auszumisten.
Ja.
Und wenn man einmal in dieser Laune ist, ne, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber wenn man einmal da drin ist, dann nimmt man das auch mit nach Hause und nimmt das auch mit in den eigenen Keller und man fängt an, ohne Rücksicht auf Verluste Sachen auch einfach weg. Mhm. Und so, dann hast du das siebte Mal in der Hand und denkst so, ne, weg damit. Und das ist eins der befreiendsten Gefühle, also für Leute, die das nicht kennen, man muss sich so ein bisschen in Rage wegschmeißen, sage ich jetzt mal. Mhm. Also man muss erstmal so ein paar Sachen weg, bevor das Gefühl auftaucht, auch wirklich, dass das wirklich gut ist.
Ja.
Und man kann, und deswegen komme ich jetzt drauf, und dann kann man das nämlich zeitlich auffangen, indem man das Ganze, während man da so rummacht, bei Kleinanzeigen reinstellt. Das ist nicht mehr wie früher, wo man mit einem Fotoapparat erstmal so Fotos machen muss, dann lädst du dir das auf einen Computer, musst die eventuell noch beschneiden, musst dir einen Text für die Anzeige aus. Kleinanzeigen ist heute so geil, auch diese App. du fotografierst natürlich mit dem Handy, das ist direkt in dieser Handy-App drin. Ich erzähle gerade wie so ein Opa über der, ja, der ein Smartphone erklärt. Aber das ist wirklich diese Hürde, was bei eBay Kleinanzeigen, ich rede jetzt nicht von normalen eBay, sondern wirklich Kleinanzeigen und einfach hier kommen 30 Euro, hol ab. Oder allein schon bei so Sachen, wo du keinen Bock hast, die zu schleppen, hier zu verschenken, hol ab.
Ja.
Die Leute, was die Leute abholen.
Echt?
Ja. Also, ja. es ist witzig. Und tatsächlich machst du noch die eine oder andere Mark damit.
Ganz wahr. Ich habe in letzter Zeit auch so ein paar Sachen verkauft. Manchmal muss man so ein bisschen warten. Und es passiert nichts. Und dann plötzlich.
Ein guter Tipp ist, mit dem Preis, genau, du hast recht, und du kannst ja in dem Portal, du kannst ja sehen, wie viele Leute sich das schon angeguckt haben und wie viele Leute auf Merken geklickt haben. Also die sich das irgendwie in ihrer Merkliste gespeichert haben. Und wenn du so eine gewisse Anzahl, wo du denkst, okay, da sind Interessierte für, dann musst du einfach den Preis reduzieren, um einen gewissen Prozentsatz. Ja. Und dann bekommen nämlich den Artikel auf Merken geklickt haben, die bekommen eine Benachrichtigung, Achtung, der Artikel wurde runtergesetzt. Und dann steht da ja auch, keine Ahnung, das ist für 40 Euro drin, dann bis auf 30. Dann ist die 40 durchgestrichen und steht auch 30. Also wirklich wie im Laden, ne, das so... Ja. Angebot reduziert. Guter und die Leute bekommen. Und tatsächlich, ich habe das jetzt bei einigen Sachen gemacht. Und in aller Regel, in dem Moment, wo du das runtersetzt, 30 Sekunden später bekommst du die ersten Angebote.
Wow.
Also die Leute warten wirklich darauf, dass du so nach dem Motto, ja, wenn das nach zwei Tagen noch drin steht, dann warte ich jetzt, bis der runtersetzt. Und dann,
das ist echt ein guter Tipp.
Und dann taktieren die, wann die dann zuschlagen. Ja, deswegen also dieser Doppeltipp, einmal diese Freiheit, Sachen loszuwerden und andererseits dann hinten raus noch vielleicht die eine oder andere Mark zu bekommen und hier und da auch lustige und witzige, nette Leute dann zu treffen.
Das auch noch. Keine Idioten.
Doch, waren natürlich auch dabei, aber dann, mein Gott. Die dich dann eines Besseren belehren wollen, wie viel Sachen kosten.
Ich hatte letztens den Fall, da hat jemand mich irgendwie extrem runterhandeln wollen und ich habe nicht mitgemacht und dann meinte er, ja, ich bin jetzt weg, genau wie deine Alte.
Hä?
Habe ich nicht so wirklich verstanden, aber nett fand ich es nicht.
Hä, macht ja auch gar keinen Sinn.
Nee, man lernt immer wieder nette, angenehme Menschen kennen.
Ja, also diese klassischen letzte Preis-Dinger, die sind natürlich dabei, ne?
Ja, klar.
Und ich glaube auch manchmal ist das gar nicht mehr so, also das ist schon beabsichtigt, dass die dann schreiben, was letzte Preis, ne? Aber auch, also ich hatte so von einem Artikel, von so einem Elektronikartikel, was eher so ein Zubehörteil ist, hatte ich drei Sachen in Original verpackt. Und da wurde ich tatsächlich eines Besseren belehrt, wie viel die denn kosten. In neu.
Naja.
Mit Garantie, wo ich dann geschrieben habe, ja, aber ich habe die natürlich nicht für den Neupreis, sondern weit drunter.
Ja.
Aber ich sollte dann so das quasi zum Drittel verkaufen, weil es ist ja kein Händler, der dahinter steht. Weil das ist mir doch egal, dann kauf doch beim Händler. Mach doch.
Ja, eben.
Mach doch einfach.
Besser.
Ja. Nun gut. Tipp der Woche.
Ja.
Hast du denn irgendwie ein bisschen Bock auf Fragen? Ich habe Fragen an den Koch mitgebracht.
Ja, Fragen sind immer gut. Vielleicht habe ich sogar Antworten.
Kommen wir zur Rubrik Weiß er es nicht oder weiß er es doch? Frag den Eifelkoch.
Tja, ich habe gesagt, vielleicht werde ich dir noch eine Pasta-Frage stellen. Ich stelle dir mal eine Pasta-Frage. Ich habe dir die schon mal gestellt. Vielleicht ändert sich da ja auch eine Meinung zu, weil du machst ja deine Knudeln selber, was ja am Ende des Tages auch Nudeln sind.
Ja.
Und in meiner Ausmist, was kann alles weg, Geschichte bin ich auch mal wieder über den Aufsatz für meine Küchenmaschine gestoßen, nämlich die Nudelwalze, wie nennt man das?
Nudelwalze, ne?
Ja. Nudelmaschine. Bin ich drüber gestolen und habe die selbstverständlich nicht weggetan, weil ich dachte, muss mal wieder selber Nudeln machen.
Ja.
Jetzt erklär mir, erklär dem Leckerschmecker-Zuhörer mal, was das Geile an einer selbst durchgedrehten, selbst gedengelten Nudel im Verhältnis zu einer getrockneten und zu einer frischen Kühlregalnudel ist.
Die selbstgemachte frische Nudel hat mit weder dem einen noch dem anderen was zu tun. Also eine getrocknete Nudel wird ja aus Hartweizen, Grieß und Wasser gemacht. Typisch dafür sind so die Spaghetti, die wir kennen, oder Penne-Nudeln und so. Und das sind, diese getrockneten Nudeln werden in der Regel für Tomatensoßen, für Bolognese-Soßen etc. etc. verwendet. Frischnudeln sind in der Regel Bandnudeln oder aber gefüllte, sprich Ravioli, Tortellini, Tortelloni und so.
Und in aller Regel Eiernudeln.
Sind praktisch immer Eiernudeln, die auch in der Konsistenz nicht viel mit dem zu tun haben, was du als Frischnudeln in der Kühltheke kaufst. Weil die sind jetzt auch angetrocknet und die haben eine andere Konsistenz. Mhm. Und selbstgemachte frische Nudeln nehmen Soßen total super auf. Mhm. Es gibt natürlich Aufsätze, mit denen kannst du auch frische Penne machen, frische Spaghetti, habe ich auch schon gemacht. Aber eigentlich lohnt sich das nicht, sondern wenn dann tatsächlich schöne breite Bandnudeln oder gefüllte Nudeln. Mhm. Das macht dann wirklich Sinn mit dem Teig.
Also ich habe das auch jedes Mal, wenn ich das dann mache, weil es ist ja schon auch ein kleines bisschen Sauerei mit den Nudelbändern, die man da in der Küche hin und her transportiert und so. Aber es ist schon, ich will jetzt nicht sagen, es ist eine Erleuchtung, so eine Nudel.
Ja.
Aber man denkt am Ende, da hat sich schon gelohnt. Mhm. Macht man halt nicht einmal die Woche.
Nee, das stimmt. Und das ist auch tatsächlich eine Sache, die kriegst du nicht beim Italiener um die Ecke.
Was bedeutet denn, wenn du zum Italiener essen gehst und das heißt hausgemachte Pasta?
Dann würde ich davon ausgehen, dass die tatsächlich hausgemacht ist. Und das sind dann in der Regel Ravioli oder Tortelloni. Mhm. Weil alles, was so mit Soße im Teller serviert wird, sind getrocknete Nudeln.
Aber woran liegt das? Kann man das nicht gut vorproduzieren? Ich meine, so, die kann man doch zum Antrocknen da so hinhängen.
Ja, ich meine, erstens ist das viel Arbeit. Zweitens, so diese klassischen italienischen Soßen, die eben mit getrockneten Nudeln serviert werden, da hält die Soße besser an den getrockneten Nudeln. Jede Nudelform und Herstellungsweise der Nudeln hat ja eigentlich einen Zweck. Die Italiener haben ja nicht einfach aus Jux und Dollerei so viele Nudelformen, sondern die haben alle einen gewissen Zweck. Mhm. Du wirst zum Beispiel in ganz Italien, außer in Touristengegenden, niemals eine Bolognese-Soße mit Spaghetti finden. Es gibt keine Spaghetti-Bolognese. Mhm. Es gibt allein dieser Titel des Gerichts, den gibt es gar nicht.
Nee, das ist Pasta al Ragù, ne?
Genau. Und das sind oft dann so Öhrchennudeln, wo so ein bisschen von dem Fleisch drin liegen bleibt und so. Und Bandnudeln werden zum Beispiel gerne mit sahnigeren Soßen gereicht oder mit relativ einfachen Sachen. Genau wie die gefüllten Nudeln, die ja oft auch einfach nur mit einer Butter, Salbei-Butter oder so, auf den Teller gebracht werden. Und dafür eignen sich einfach diese frischen Nudelteige besser.
Hast du schon mal diese, wo du gerade sagst, diese Öhrchen, hast du schon mal diese, wie heißen die, Orecchietti oder so selber gemacht?
Orecchiette.
Ja, genau die. Genau die. Hast du die schon mal gemacht?
Selber gemacht, meinst du? Hm?
Nee. Weil das ist ja auch so ein Mythos, dass der alten Nonna, die in der Küche sitzt und die Dinger da mit dem Daumen, glaube ich, ne?
Das wird irgendwie mit dem Daumennagel wird das so. Ich habe da mal gesehen. Also es ist auch ein bisschen mühsam irgendwie und ist aber auch eine klassische Frischnudel. Also die eben mit relativ wenig Soße serviert wird. Aber es gibt die auch in getrocknet, dann sind die super für Bolognese, so Fleischsoßen. Mhm.
Ja gut, also lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen.
Auf jeden Fall.
Und es ist, was du eben meintest, das ist ja eine schöne Aussage, die einen auch bekräftigt, das zu machen. Es ist eine dritte, also es ist weder getrocknet noch frisch, sondern es ist quasi eine dritte Variante.
Genau, genau.
Also frisch, frisch. Nicht frisch, frisch, sondern frisch, frisch. Mhm. Doppelfrisch.
Frisch, frisch. Und total simples Rezept, ne? Für jede 100 Gramm Mehl nimmst du ein Ei und Prise Salz. Fertig.
Ja, wenn man ein bisschen mehr Farbe will, kann man noch ein Eigelb dazu tun.
Kannst du ein Eigelb dazu reintun, das ist dann ist ja schon eine ganz hohe Schule. Ist
so, bleiben wir in der Welt der Pasta. Nämlich Pesto.
Ja.
Da gibt es ja diese Mythen. Welcher Hartkäse? Welche Körner? Also nämlich entweder
Du meinst Pinienkerne oder?
Pinienkerne oder ja. Cashews, geröstet oder nicht geröstet. Olivenöl oder das andere Olivenöl. Wo ist dieser Mythos hinter so einem Pesto?
Es gibt eigentlich keinen. Und es gibt, weil das so ein einfaches Ding ist, gibt es 1000 Varianten davon. Die einzige klassische Variante, also die einzige tatsächlich ursprüngliche italienische Variante ist Pesto alla Genovese, also Genueser Pesto. Und das ist eben das mit Basilikum, Pinienkernen, Parmesankäse und dem ligurischen Olivenöl. Mhm. Alles andere ist, keine Ahnung, denk dir was aus.
Aber ich habe zum Beispiel bisher immer die Pinienkerne angeröstet.
Ja.
Ich habe das kürzlich mal nicht gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, also weil ich das irgendwo gelesen habe, dass man das nicht macht. Deswegen sage ich, also du googelst irgendwas und du findest immer beide Varianten zu jeder Zutat von dem Pesto. Ne? Aber das macht total Sinn, die nicht zu rösten.
Warum?
Vielleicht liegt das an meinem Olivenöl, weiß ich nicht ganz genau, aber du hast diese Bitternote in dem Pesto nicht drin.
Ja.
Also diese Bitter, klar muss man mal, die waren auch jetzt auch nicht verbrannt, aber Pinienkerne kriegen ja ganz schnell so eine Bitternote mit diesem Olivenöl gemischt zusammen.
Ja, vor allem wenn die zu braun werden.
Genau, aber das würde ich jetzt mal fast behaupten, war bei mir nicht immer so, dass sie zu braun waren. Das mag vielleicht mal so gewesen sein. Das
passiert schnell, ja.
Nee, auf jeden Fall habe ich das nicht gemacht und ich habe nämlich zwei Varianten gemacht, einmal mit Basilikum und einmal mit Bärlauch. Und ich muss sagen, beide Pesti waren erstaunlich gut und haben ganz klasse nach Basilikum und Bärlauch geschmeckt und hatten keine komischen Beigeschmäcker.
Hast du denn von den Pinienkernen was geschmeckt?
Weiß ich nicht. Nö.
Das ist das Problem. Nee, ich meine, Pinienkerne sind scheiße teuer, auch im Vergleich zu anderen Nüssen. Insofern sollte man dann kannst du auch genauso gut Haselnüsse oder irgendwas nehmen, was relativ neutral ist. Mhm. Aber Pinienkerne sind eben teuer und wenn du die leicht anröstest, zumindest irgendwie warm werden lässt, dass sie so einen Hauch von Braun abkriegen, dann schmeckst du die wenigstens.
Ich sage nur, was meine Erfahrung war, dass immer zu bitter war.
Und es gibt natürlich sehr unterschiedliche Olivenöle, ne?
Ja.
Teilweise mit sehr viel Schärfe und so einem pfeffrigen Geschmack und eben auch Tanninen, also relativ bitter und pelzig. Und andere sind relativ leicht und gerade so diese ligurischen, wo Pesto eigentlich herkommt, die sind eher leicht und nicht neutral, aber haben nur einen leichten Olivengeschmack, so eine leichte Bitterkeit.
Ich habe eins aus Sizilien, soweit ich weiß.
Ja, das sind natürlich völlig andere Olivensorten und die schmecken natürlich auch völlig anders. Griechische Olivenöle sind sehr pfeffrig.
Boah, ich habe eins gerade aktuell in der Firma stehen, von einem Griechen mitgebracht. Das ist super, super, super mild. Das kannst du fast trinken.
Echt? Wow.
Mhm. Und sogar aus Überzeugung, so aus dem Kanister gekauft. Mhm. aus irgendeinem so Blechkanister in, ja, im 5-Liter-Gebinde. Und da wirklich, das, also theoretisch könntest du das trinken.
Ja, geil, sowas.
Das ist echt gut.
Ich finde, gutes Olivenöl finde ich auch zu schade zum Braten und so. Also sagen wir mal, um ein paar Zwiebeln anzuschwitzen für eine Tomatensauce oder so, ist das super. Aber ich würde nie in gutem Olivenöl irgendwas anbraten.
Oder Pommes frittieren.
Das sowieso nicht. Das kannst du nur mit Gasmaske.
Ach stimmt, das verbrennt, ne?
Das verbrennt, ja.
So, bleiben wir in der Welt des Essens. Also macht bei Frag den Koch, macht das auch Sinn, ne?
Macht Sinn.
Das ist nur so eine kleine Zwischenfrage, weil das, deswegen sind es nämlich heute 3,5 bis 4 Fragen. Aber wie, was für einen Trick hast du für dich persönlich und wie zwingst du dich zwischendurch mal Obst zu essen?
Oh, ich bin eigentlich immer nicht Obstesser gewesen.
Deswegen
obwohl ich zum Beispiel, also ich mag Gemüse und ich bin kein fleißiger Fleischesser, aber Obst ist mir immer zu mühsam. Aber wenn man mir einen Apfel zerteilt und das Kerngehäuse rausnimmt und dann hinlegt, so in Häppchen, esse ich den.
Kann ich total nachvollziehen. Also wenn aber so einen Apfel aus der Schale nehmen und den selbst bearbeiten, ist schwierig, ne?
Ja, also das kommt mir einfach nicht in den Sinn.
Also weil ich bin auch immer wieder wirklich, ich kaufe was, weil ich denke, ja, dann kannst du dir ja mal morgen früh ein Äpfelchen ins Müsli schneiden oder irgendwie sowas.
Ja,
ja. Ja, ja. Lass mal den nächsten Morgen kommen. Ich bin froh, dass ich Milch da drauf geben kann. Da komme ich doch nicht auf die Ideen ab. Also das, ne?
Nee, auf die Idee käme ich auch nicht. Ja, oder also wenn jemand für mich eine Mandarine schälen würde und von dem ganzen weißen Pisselscheiß befreien würde, dann bin ich auch dabei. Also dann esse ich das auch ganz gerne. Aber noch lieber, muss ich ganz ehrlich sagen, esse ich die Mandarinen aus der Dose.
Ach, die mit ohne Haut, die da so chemisch...
Die mit ohne Haut, ja.
Weißt du, wie sich das dann sogar ein bisschen, ein ganz kleines bisschen gesund anfühlt? ich liebe das auch. Aber das ist ja, selbst wenn er auf der Dose draufsteht, leicht, nur leicht gezuckert oder sowas, dann ist das ja trotzdem...
Ja,
ich sage mal so, der Obst und Zucker hält sich, glaube ich, die Waage in dieser Dose.
Ja, würde ich auch sagen.
Aber es fühlt sich wesentlich gesünder an, wenn man diese Dose, also so ein bisschen von dem Zucker, was er abgibt, in eine Schale und dann so ein Becher Naturjoghurt.
Ja.
Da drauf. So einen sauren Naturjoghurt da drauf. Mhm. Dann ist das Ganze so ein bisschen saurer, frischer und schmeckt auf einmal super gesund.
Total gesund. Ja. Oder was ich auch mit dem Zuckerwasser mache, ich mache mir eine Mandarinenschorle daraus.
Oh Gott, echt?
Ja.
So, jetzt muss mir noch die Tageszeit dazu verraten. Wann? Also man, sag mal, ich esse das immer zu einer ganz gewissen Tageszeit.
Oh, ich esse das nicht oft, also wahrscheinlich abends.
Ja, ich nehme mich auch. Also weil eigentlich ist das dann, ich habe das ganz früh, habe ich das mal morgens gerne gegessen.
Echt?
Morgens so eine Dose Mandarinchen aufgemacht. Dass sie in der Zeit nicht explodiert, frage ich mich auch. Aber naja, nee, aber ich habe das auch immer im Vorratsschrank stehen, für wenn man mal so noch abends was Frisches, Gesundes will. Gut, komm schnell zur letzten echten Frage. Ich liebe gutes Kartoffelgratin.
Ja.
Ich hasse Aufläufe. Und Kartoffelgratin ist im Prinzip ein Auflauf.
Ja.
Wie macht man ein schnelles, gutes Kartoffelgratin?
Schnell kann man es eigentlich nur machen, wenn man schon gekochte Kartoffeln vorliegen hat. Also sagen
das
wir
das Restkartoffeln. Das wäre jetzt die Frage. Mhm.
Also ein klassisches Kartoffelgratin wird natürlich aus rohen Kartoffeln gemacht. Allerdings braucht das dann auch 45 Minuten im Ofen.
Ja, okay, das ist ja drin.
Das wird dann aber auch besser. Aber du kannst aus Restkartoffeln, die du hast, wenn die kalt sind, lassen die sich eh ganz gut in Scheiben schneiden, einfach wild mischen mit ein bisschen Sahne und Käse. Kannst du auch.
Also, Sahne und Käse einfach.
Also, Sahne und Käse, genau. Bisschen Salz, Pfeffer, Muskat und dann alles in der Auflaufform fest drücken und noch ein bisschen Käse drüber, Ofen, 20 Minuten
fertig. Aber mehr nicht. Das ist einfach nur, machst du nur ein bisschen Sahne, ein bisschen Käse.
Ja.
Und die Kartoffeln hauchdünn auf, also wenn die jetzt roh sind, hauchdünn wahrscheinlich, ne?
Dann kriegst du die auch dünner geschnitten, klar, natürlich.
Weil es gibt doch immer so komische so Rezepte, wo du dann so Schichtanleitungen drin hast, wie du die auffächern sollst mit, und dann wird ja irgendwie so ein Sahne sowieso gemischt, dann erstmal aufgekocht, drüber gekippt.
Ja, so, es gibt, wie soll ich sagen, verschiedene Philosophien. Es gibt Rezepte, das ist klassisch französisch zum Beispiel, diese Sahne oder auch Milchsahne gemischt mit Lorbeer und was weiß ich, was da alles noch reinkommt, irgendwie erst aufzukochen und dann 20 Minuten ziehen zu lassen, damit das Milch-Sahne-Gemisch irgendwie den Geschmack des Lorbeerblatts und dem, ach ja, Knoblauch und so weiter annimmt.
Genau, sowas habe ich da mal gelesen.
Und dann wird das über die Kartoffeln gekippt. Dann gibt es auch ein Gratin ohne Käse. Es gibt Gratin mit Käse. Alles, das sind Varianten, die trotzdem klassisch französisch sind. Aber wenn es schnell gehen soll, eben kalte Sahne drüber und fertig.
Aber dann muss das dann nicht komplett bedeckt sein?
Nicht wirklich, weil das köchelt ja sowieso hoch in der Hitze. Und dadurch, dass da auch der Käse drin ist, bindet das die ganze Sache so ein bisschen. Und bleibt dann quasi in den Schichten hängen.
Und das muss man jetzt auch nicht dann, wenn man das da reinschichtet, groß, also wie kommt denn, wie kommt denn die ganze Flüssigkeit dann zwischen die Kartoffeln? Das muss ja alles eins werden.
Ja, also ich mache mir nie die Mühe, so konzentrische Kreise zu machen. Dafür habe ich keine Zeit. ich kippe das alles in die Auflaufform und dann wird das ein bisschen rumgeklopft und ein bisschen rumgedrückt, bis sich das alles gut verteilt hat. Und damit rutscht natürlich die Flüssigkeit auch zwischen die Schichten.
Und zack, Abfahrt, fertig. Ja, probiere ich aus, weil ich hatte da letztens nämlich so Lust drauf und bin schon wieder da sind ja nicht nur die 45 Minuten, sondern mit allem drum und dran, bist du 2 Stunden an so einem blöden Kartoffelgratin hängen dran, da hast du ja natürlich auch keinen Bock dran.
Nee, da hast du keinen Bock drauf.
Gut,
probiere ich aus. Eigentlich ist das schnell gemacht. Also wenn du dir die 45 Minuten geben willst, 3 dicke Kartoffeln über die Mandoline ziehen und dann in eine Schüssel Sahne, Käse in die Schüssel, alles, also Salz, Pfeffer, Muskat, alles mixen, Auflaufform, fertig.
Wird gemacht, machen wir so.
Ja, berichte.
Ja, genauso wie du vom Film E.T. ja. Ich werde dich fragen. Und schwupp sind wir schon am Ende der heutigen Sendung 204 angelangt.
Ja.
Tja. Ich habe hier noch so viel zu erzählen, machen wir aber einfach nächste Woche.
Machen wir nächste Woche.
In dem Sinne würde ich jetzt schon mal einfach ganz schnell mich zurückziehen. Höre ein bisschen noch in mein neues Lieblingslied Prisencholinensinylcortisol rein. Und überlasse dir die letzten Worte. Sag winke, winke, tschüss, bis nächste Woche, tschüss.
Ja, ich hoffe einfach jetzt, dass der Hofnarr im Weißen Haus auch noch auf 80er-Jahre-Filme sehr hohe Zölle erheben wird, sodass ich mir E.T. nicht mehr leisten kann. Maret Jod, schwenkte Hut.
Dümmer als Butter.